Herzlich willkommen zu diesem Webcast am 7. März 2018. Mein Name ist Stefan Tolksdorf und auch in dieser Woche habe ich Gelegenheit, mit Helga Zeppler-Rusch einige der doch brandheißen Dinge der Welt, des Weltgeschehens nicht nur zu diskutieren, sondern ein Licht derart hineinzuwerfen, dass man damit auch etwas anfangen kann, was also sich von, würde ich mal sagen, allem unterscheidet, was die derzeit die Presse hier so leistet. Das sind wir leider gewohnt. Aber damit erstmal herzlich willkommen, auch Helga Zeppler-Rusch. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Guten Tag. Also, ich möchte mal gerne einsteigen mit ein paar Worten, die, wenn sie noch ein bisschen sich reimen würden, vielleicht sogar den nächsten Zungenbrecher machen würden. Zurzeit tagen in China sowohl der Nationale Volkskongress als auch die politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes. Und ich denke, es wäre sinnvoll, kurz mal darauf einzugehen, was sich dort gerade abspielt, weil natürlich sowas selten in der Tiefe berichtet wird, wie es hier passiert, oder, und darauf kommen wir später, sich eben nur auf die Aspekte beschränkt, die also das größtmögliche Entsetzen und vielleicht die reißerischen Schlagzeilen erzeugt, aber selten was damit zu tun hat, was eigentlich los ist. Also wie ist dein Blick auf diese Dinge? Was beobachtest du bei diesen Ereignissen in China?
Ja, das ist wieder mal extrem faszinierend, weil eines der Hauptthemen, die dort diskutiert wird, ist der Ausbau des Transrapid-Systems in China. Und zwar auf mehreren Stufen. Also einerseits wird also an dem Transrapid das weiterentwickelt, dass der eben 600 Stundenkilometer pro Stunde fahren soll. Dann wird ja ein neues Modell, also das ist für den Verkehr zwischen den großen Städten. Dann haben sie jetzt in der Entwicklung ein langsameres Transrapid-Modell, was also bis zu 160 Kilometer pro Stunde fährt, was also praktisch für den innerstädtischen Verkehr zuständig ist. Und da der Transrapid ja diese wunderbare Eigenschaft hat, dass er quasi seine Höchstgeschwindigkeit in ganz kurzer Zeit erreicht, ist das natürlich extrem zeitsparend und auch sehr leise und sehr also angenehm für die gesamte Verkehrsführung. Also mit anderen Worten, der innerstädtische Transport wird damit enorm revolutioniert. Und dann als drittes wird da also eine große Betonung gelegt auf eine Vakuumröhre, also im Englischen nennt man das den Hyperloop, wo also eine sehr geringe Luftstärke, Luftdruck da ist, sodass es fast ein Vakuum ist. Und da würde dann so ein Transportfahrzeug 1000 Kilometer pro Stunde erreichen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema auf diesen beiden Konferenzen. Und das zeigt ganz einfach, dass China keineswegs am Ende seiner Entwicklung angekommen ist, sondern da wirklich Avantgarde gerade auch im Transportbereich bleiben wird, solange jedenfalls wie die Europäer und der Westen insgesamt so absolut rückwärts gerichtet sind und keinerlei Anstrengungen machen, um Engpässe zu überwinden. Also China ist da absolut Vorbild mal wieder.
Dann würde ich gleich auf den nächsten Punkt springen, der in dem Zusammenhang hier natürlich mehr Wellen geschlagen hat, als das eben von dir Gesagte, nämlich die Tatsache, dass diskutiert worden ist und in die Wege geleitet worden ist, dass Xi Jinping länger Präsident bleiben kann dieses Landes als gedacht. Vielleicht kannst du darauf nochmal kurz eingehen, weil ich finde teilweise die Ausflüge darüber hier schon fast amüsant. Aber dahinter verbirgt sich ja doch eine sehr reale Absicht, eine kontinuierliche Politik in China zu machen, richtig?
Ja, also die Begründung für diese Amtszeitverlängerung war eben, dass natürlich Xi Jinping erstmal eine sehr erfolgreiche Politik gemacht hat, nämlich die Antikorruptionskampagne sehr erfolgreich und dann natürlich absolut visionär die Politik der neuen Seidenstraße. Und da für die nächsten Jahre historische Weichenstellungen für China anstehen, ist es eben praktisch der Entschluss gewesen, dass Xi Jinping über diese gegenwärtige Amtsperiode noch eine weitere haben kann. Und das ist also sehr gut. Und lustig ist natürlich auch, dass Präsident Trump das begrüßt hat und das also wirklich gelobt hat. Also das entspricht auch nicht den ganzen Vorurteilen und Fake News, die normalerweise über solche Sachen gebracht werden. Dann gibt es natürlich eine riesengroße Aufregung, dass China so eine Art Punktsystem entwickelt, wo die Bürger, die sich gut verhalten, praktisch belohnt werden und diejenigen, die weniger dem Gemeinwohl dienen, Negativpunkte bekommen. Nun muss ich dazu sagen, China ist eine Meritokratie. Das heißt, da wird in der Tat gute Leistung für das Gemeinwohl befördert. Aber es ist den Schlaumeiern gar nicht, die sich darüber aufregen, gar nicht aufgefallen, dass wir im Westen längst so ein System haben. Also zum Beispiel in Deutschland gelten 25% aller Jugendlichen als nicht einstellungsfähig, als nicht anstellungsfähig. Es wird keinen mittelständischen oder Großfirma geben, also mittelständischen Betrieb oder Großkonzern, die so jemanden anstellen. Also das ist auch eine, dann gibt es die Schufa-Auskunft über Kreditwürdigkeit, dann gibt es Ratings, alle möglichen Ratings, von denen dann abhängt, wie Leute beurteilt werden. Also nur weil das in Deutschland und im Westen auf einer etwas dezentralisierteren Ebene abläuft, heißt das aber nicht, dass es nicht exakt genau so ein Bewertungssystem gibt. Also das wollte ich nur noch mal betonen, weil die Leute sind sehr schnell dabei, immer Negativpunkte über China zu finden, aber sich selber mal an die Nase greifen, das tun die wenigsten.
Allerdings, dann kommen wir doch damit auf vielleicht die Person und die Figur, die mit Sicherheit seit 2007, 2008 hier zu dem rotesten aller roten Tücher gemacht worden ist, was ja in der letzten Zeit nur durch den Hype über Trump noch übertroffen wurde, nämlich Wladimir Putin. Du hast Putins Rede, die er zur Lage der Nation gehalten hat, zum Anlass genommen und thematisiert in deinem Artikel in der Neuen Solidarität diese Woche. Also du nennst das Ganze einen Sputnik-Schock. Vielleicht kannst du darauf als gerade hier nochmal eingehen, was du damit genau meinst. Denn bisher hat man zumindest hier noch, also ist mir zumindest noch nicht die richtige Sputnik-Reaktion aufgefallen.
Ja, weil der Westen so selbst eingenommen von sich war, dass sie das gar nicht für möglich gehalten haben, was der Putin da angekündigt hat. Und das war ja beim Sputnik ganz genauso. Das heißt, wo man eben, also zum Beispiel jetzt gerade in der Obama-Zeit wurde Russland als Regionalmacht verunglimpft und ja, man hat eben nicht erwartet, dass Russland wieder auf die Beine kommt. Aber die Rede, die Putin dort gehalten hat, ist schon extrem bemerkenswert und ich kann die Zuschauer, also Sie, nur nochmal auffordern, lesen Sie diese Rede selbst. Die ist auf der Seite des Kremls in Englisch abgedruckt und ist also äußerst instruktiv, weil die ersten zwei Drittel dieser Rede, da geht es also um die Notwendigkeit, die Kreativität in der Bevölkerung zu befördern als wichtigster Quelle des gesellschaftlichen Reichtums. Also das ist sehr interessant und handelt alles über die Ökonomie. Aber dann im letzten Drittel kündigt Putin eben an, dass Russland ein vollkommen neues Arsenal von Waffen entwickelt hat. Und er begründet das eben so. Er sagt, seitdem die USA 2002, also unter George W. Bush, einseitig den ABM-Vertrag, also den Raketenabwehrsystem-Vertrag, aufgekündigt hat, hat der Westen jeden einzelnen Vorschlag, den Russland seitdem gemacht hat, zur Kooperation, zur Abrüstung, abgelehnt. Und gleichzeitig hätten die USA eben ein globales Raketenabwehrsystem aufgebaut in Alaska, in Polen, in Rumänien, an verschiedenen anderen Orten und hätten gleichzeitig die NATO immer weiter an die Grenzen Russlands nach Osten verlegt. Und deshalb wäre Russland praktisch gar nichts anderes übrig geblieben, als auf die Erfinderkraft seiner Wissenschaftler und Militärs zu setzen, dass die eben Waffensysteme entwickeln, die dieses globale, das Gleichgewicht bedrohende NATO-Ausweitung und Raketenabwehrsystem da eben gegensteuern. Und dann hat er eben angekündigt, dass Russland jetzt die folgenden neuen Waffen entwickelt hat. Also erstmal eine Mach 20 Interkontinentalrakete. Also das ist 20 Mal die Geschwindigkeit des Schalls. Also das ist schon beeindruckend. Dann natürlich eine nuklear angetriebenen Marschflugkörper. Und das ist eine Waffe, die niemand im Westen hat, die also praktisch durch den Nuklearantrieb praktisch unbegrenzte Reichweite hat. Und natürlich schnelle Unterwasserdrohnen, die schneller sind als U-Boote oder Überwasserschiffe, die natürlich dann eine Bedrohung für also Flugzeugträger sind und natürlich Schiffe und Laserwaffen. Und also das ist wirklich ein neuer Sputnik-Durchbruch, wenn man so will, weil der Westen das eben nicht erwartet hat und offensichtlich alle westlichen Überwachungsmethoden da auch nicht geholfen haben, das rechtzeitig zu erkennen. Die Reaktionen darauf sind also lächerlich. Also die Bild-Zeitung hat mal wieder den absoluten Vogel abgeschossen. Die haben gesagt, also Putins Rede war eine Maus, die piepst einen Löwen an, nämlich die USA. Das ist natürlich absolut daneben. Also verschiedene Militärexperten im Westen haben sich auch gerade in den USA schon geäußert, dass das absolut ernst zu nehmen ist, dass also vor allen Dingen dieser Marschflugkörper schon produziert ist, dass diese Interkontinentalrakete Mach 20 in Serienproduktion ist und dass es absolut ernst zu nehmen ist. Dann hat jetzt in den USA ist ein neuer Mensch ins Pentagon berufen worden, der ehemalige NASA-Direktor, der eben quasi das ganze Pentagon umkrempeln soll, weil die offensichtlich das verschlafen haben. Und es gibt jetzt schon verschiedene Stimmen, die sagen, ja, Russland ist der Feind und die haben jetzt diese neuen Systeme, also muss eine neue strategische Verteidigungsinitiative her, so wie das Präsident Reagan am 23. März 1983 verkündet hat. Das ist natürlich ja, vollkommen zu kurz gegriffen, weil die SDI, der SDI-Vorschlag, den Präsident Reagan damals gemacht hat, war ja der Vorschlag, der ursprünglich von meinem Ehemann Lyndon LaRouche ausgearbeitet worden ist, in gewisser Weise Co-Arbeit, Parallelarbeit mit Edward Teller. Und gerade der Vorschlag von meinem Ehemann Lyndon LaRouche war ja ein sehr, sehr umfangreiches Vorschlag, dass beide Supermächte diese Waffensysteme, die auf neuen physikalischen Prinzipien beruhen, gemeinsam entwickeln sollen, dass man die Blöcke überwindet, also NATO und Warschauer Pakt, und dass man dann durch den Science-Driver-Effekt auf die Wirtschaft, vor allen Dingen dann auch angewandt in der zivilen Wirtschaft, einen riesengroßen Technologietransfer für die Entwicklungsländer macht, dass man aufhört, die Entwicklungsländer als Stellvertreter Kriege zu nutzen, sondern dass man wirklich diese neuen Technologien nutzt, um die Unterentwicklung in der dritten Welt zu befördern. Und das Ganze war ja in einem Protokoll für die Supermächte veröffentlicht und ein ganz anderer Vorschlag als das, was die Medien dann daraus gemacht haben. Und das scheint mir aber nicht die Art von SDI zu sein, die jetzt von diesen ersten Experten da in Amerika erwähnt wird. Aber das führt natürlich zu dem, was der Putin dann am Ende seiner Rede gesagt hat, dass er nämlich sagt, dass das absolut notwendig macht, an den Verhandlungstisch zu kommen, dass die Verhandlungen alle einbeziehen müssen. Das hatte Lavrov ja auch schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, dass es eine neue internationale Sicherheitsarchitektur notwendig ist, die einschließt die USA, Russland, China und die EU. Und ich denke mal, dass das wirklich etwas ist, was kommen wird. Putin hat sehr selbstbewusst gesagt, die wollten uns all die Jahre seit 2002 nicht zuhören, aber jetzt werden sie zuhören, weil das eine neue Realität geschaffen hat. Also ich glaube, dass die Erkenntnis, was da passiert ist, offensichtlich noch eine Weile dauert, bis es sich überall durchsetzt. Aber die Arroganz des Westens zu denken, dass Russland nicht zu solchen Sachen fähig ist, die hat sich eben jetzt mal wieder nicht ausgezahlt.
Trump hat ja selber vor kurzem auch sehr stark kritisiert den Irakkrieg, den ehemaligen US-Präsidenten George Bush, also vor Obama. Und ich muss sagen, eigentlich, wenn er noch ein bisschen weitergreifen würde, das wird natürlich nicht so einfach, wäre jetzt sicherlich nicht so einfach für ihn als amtierenden US-Präsidenten, aber es wäre sicherlich ein hoffnungsvolles Zeichen für die ganze Welt, wenn er im Grunde die letzten 50 Jahre der USA oder 60 Jahre fast in diesen Kreis mit einschließen würde, die ja letztlich auch dahin geführt haben, ja, dass sie eben Länder sich unsicher fühlen oder in dem Fall wie Russland dann eben irgendwann Maßnahmen ergreifen, wo sie sagen, wir müssen uns hier auf unsere eigenen Beine stellen. Ähnlich ist es ja auch mit Korea, Nord- und Südkorea, in dem Fall, wo ja Nordkorea immer wieder sehr deutlich hat durchblicken lassen, dass sie nicht, sagen wir mal, das nächste Syrien oder Libyen werden wollen. Aber da gibt es ja hoffnungsvolle Entwicklungen, nicht wahr?
Ja, absolut. Also es war ja eine hochrangige Delegation aus Südkorea nach Pyongyang gefahren, hat sich dort mit Kim Jong-un und anderen Regierungsmitgliedern getroffen. Und sie haben dann ein viele Punkte umfassendes Programm beschlossen, also zum Beispiel rote Telefone zwischen den beiden Präsidenten, Beratungen über alle möglichen Themen und insgesamt das Ziel der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und noch verschiedene andere Sachen. Und das ist wirklich, wirklich ein Riesendurchbruch. Also es wurde sehr begrüßt von Präsident Trump, der also gerade gestern in der Pressekonferenz gemeinsam mit dem schwedischen Premierminister das wirklich als absolut positive Entwicklung begrüßt hat und vor allen Dingen China gedankt hat, dass also China absolut mehr dafür getan hätte, als irgendwann, also da war voll des Lobes über die Rolle von China in diesem Prozess. Der Präsident Moon von Südkorea hat natürlich gesagt, das heißt jetzt nicht sofort, dass alle Probleme gelöst sind, aber praktisch, dass man auf einem guten Weg ist. Also das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr positive Entwicklung, die also wirklich die Zusammenarbeit von Trump, Putin und Xi Jinping im Hintergrund wo das eben einen totalen Erfolg hatte. Also das ist wirklich sehr, sehr hoffnungsvoll und eine der Plätze, wo vielleicht wirklich dann auch die wirtschaftliche Entwicklung von Nordkorea im Kontext der neuen Seidenstraße die Teilung von Korea wirklich bald überwinden kann. Also das hat zumindest Kim Jong-un angedeutet und das wäre wirklich ein Durchbruch für die Menschheit.
Nun werden ja andere Schritte von Präsident Trump hier immer so bewertet. Alles Mögliche, was er tut, ist dann immer schon der Anfang vom Ende. Jetzt gerade sei eben sein Wirtschaftsberater zurückgetreten, Gary Cohen. Und der Ton, wenn ich den hier so lese in Medien, klingt ja so, als wird quasi die Administration schon im Untergang begriffen sein. Wie siehst du denn diese, ja, sag ich mal, eher innenpolitischen Dinge, auch zum Beispiel die Frage dieser Handelszölle, die Trump jetzt aufgebracht hat. Ist das so zu bewerten, wie das hier immer gelesen wird?
Naja, also ich denke mal, die Einführung von Handelszöllen ist natürlich noch dem alten Paradigma verhaftet. Und das ist ja natürlich nicht das, was wir wollen. Aber der Rücktritt von Gary Cohn muss nicht unbedingt eine negative Sache sein, weil er gehörte zu den Leuten, die sich Gary Cohns Position war, also erstmal entweder gar keine Handelszölle zu errichten oder wenn, dann nur gegen Russland und China. Und das ist natürlich extrem kontraproduktiv und zum Glück ist also Trump wirklich da absolut dagegen. Er ist also absolut dagegen, Handelszölle gegen China alleine oder China und Russland alleine zu machen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die strategische Zusammenarbeit mit China, gerade in Bezug auf die Nordkorea-Krise, ja, wie schon gesagt,
wichtige Rolle spielen. Also es scheint ja doch direkt gegen die Seidenstraßenpolitik gerichtet zu sein und gegen diese gemeinsame Zukunft, die da angeboten wird, so als eine Lösung eigentlich des Kolonialerbes. Ja, siehst du das? Ist das ein Versuch der Einflussnahme? Werden hier politische Schritte vordiktiert oder sind das tatsächlich Einsichten in etwas, was vielleicht in dem zukünftigen Merkel-Kabinett jetzt schon zu erwarten ist?
Also ich habe es noch nicht weiter nachprüfen können, aber gestern war ein Artikel im Sydney Morning Herald, das ist also eine Tageszeitung in Australien, die beruft sich auf die Economist Intelligence Unit, was wahrscheinlich mit dem Economist zusammenhängt. Und die behaupten also, dass Merkel sich jetzt in ihrer kommenden Amtszeit darauf konzentrieren würde, den Einfluss Chinas aus Europa rauszuhalten. Das kann ich mir schon vorstellen, weil bisher ist ja die ganze Afrikapolitik Deutschlands wirklich absolut grün. Also die haben da die verrücktesten Vorstellungen, also zum Beispiel Kindern Solarzellen auf den Schulranzen zu tun, damit die dann abends im Dunkeln ihre Hausaufgaben machen können, oder also alles solche absolut absurden Vorstellungen. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht mit den wirklich guten Investitionen überein, die wir letzte Woche diskutiert haben, etwa beim Transaqua-Programm, wo ja jetzt Italien und China offiziell zusammenarbeiten, zusammen mit einigen afrikanischen Staaten bei der Verwirklichung von diesem Projekt. Also ich befürchte, dass das absolut so sein kann. Ich habe auch noch während der ganzen Koalitionsverhandlungen nicht ein Wort gehört, dass die mal Bezug genommen hätten auf etwas, was ja immerhin die größte Infrastrukturprogrammatik in der Geschichte der Menschheit ist. Und da wir schon bei Australien waren, der ehemalige Handelsminister von Australien, Andrew Robb, der hat gerade genau das Gegenteil gesagt, nämlich dass also die neue Seidenstraße ein Riesenerfolg ist des chinesischen Wirtschaftsmodells, dass es über 100 Staaten hilft, ihre Unterentwicklung schneller zu überwinden und dass es im Grunde eine ganz große Sache für die Menschheit ist. Also die Leute, die das wirklich verstehen und die Entwicklung der Menschheit im Sinn haben, kommen gar nicht drum herum, diese wunderbare Eigenschaft der neuen Seidenstraße festzustellen. Und es wird vielleicht so sein, dass Deutschland das allerletzte Land sein wird, was da erkennt, dass das wirklich eine Sache der Menschheit ist und nicht von irgendwelchen geopolitischen Interessen. Also man kann nur hoffen, dass nicht allzu viel Schaden an der deutschen Wirtschaft passiert und dass es nicht zu lange dauert, bis die Einsicht da in Deutschland eben auch einkehrt, dass die Kooperation auf einer Win-Win-Basis 100-mal besser ist als geopolitische Abschottung. Also da brauchen wir wirklich einen nationalen Diskurs in Deutschland, um diese Fragen wirklich zu diskutieren.
Nun, vielleicht als letzten Block werfen wir doch nochmal einen Blick auf Italien. Denn es kommt für uns ja doch in einen recht interessanten Fokus. Einerseits natürlich als mediterranes Land, das wir schon 2012 in eines unserer ausformulierten Programme eben reingegeben haben, unser Programm eben für den Mittelmeerraum, Südeuropa und Nordafrika. Aber Italien spielt ja in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Einerseits zentraler Fokus bei der ganzen Frage der Flüchtlingskrise, weil Italien eben eins der Länder ist, das innerhalb der EU zumindest mit am meisten da zu tragen hat und, wie wir oft diskutiert haben, auch allein gelassen wird. Andererseits ist es eben mit involviert durch die italienische Ingenieurfirma Bonifica in das Transaqua-Projekt und hat jetzt gerade eine Wahl hinter sich. Und das ist ja in den vergangenen Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, in Italien kein besonders schöner Prozess gewesen. Daher frage ich mal kurz, wie ist denn deine Erkenntnis oder dein Erkenntnisstand zu dem, was sich jetzt eben mit dieser Wahl in dieser Wahl geäußert hat und was man da jetzt vielleicht erwarten kann, was in Italien passieren könnte?
Tja, das ist leider oder nicht leider, also es ist jedenfalls derselbe Prozess, den wir eigentlich seit dem Brexit in Großbritannien sehen, mit der Niederlage von Hillary. die schlechten Wahlergebnisse der GroKo in Deutschland, also der GroKo-Parteien. So war es jetzt auch eine Abstrafung von Renzi, und also der Demokratischen Partei und Berlusconi. Und stattdessen stärkste Partei ist die Fünf-Sterne-Partei geworden, die zwar Klaas Wiegel in ihrem Programm hat und auch eine Nationalbank, aber natürlich gegen die Großprojekte wie Brücke vom Festland Italiens nach Sizilien, die Brücke von Messina. Also das ist sehr problematisch, und natürlich die Lega Nord wurde dann auch, ich glaube, zweitstärkste Partei. Und auf jeden Fall hat sie einen großen Stimmzuwachs erlebt. Die ist natürlich sehr fremdenfeindlich und deshalb also auch problematisch. Also das ist wirklich eine sehr schlechte Entwicklung. Auf jeden Fall wird es da wahrscheinlich noch schwieriger sein, als in Deutschland zu einer mehrheitsfähigen Regierung zu kommen. Und das zeigt ganz einfach, dass das politische System des Westens in Europa an allen möglichen Stellen wirklich reflektiert, dass die Bevölkerung sich nicht mehr von den etablierten Parteien repräsentiert wird. Und nur weil du sagst, letzter Punkt, lass mich aber doch nochmal auf ein anderes Thema kommen.
Absolut, ja.
Es gibt eine wichtige Entwicklung in Deutschland. Und zwar haben 30 Organisationen, darunter der DGB und die Armutskonferenz und noch, wie gesagt, 28 weitere Organisationen, einen offenen Brief geschrieben, wo sie eingreifen in diese unsägliche Debatte, die Merkel da angestoßen hat, um die Entscheidung der Tafel in Essen wegen Überlastung quasi nur noch deutschen Menschen, die da Nahrungsmittelunterstützung brauchen, die zu gewähren und die Ausländer erstmal da auszuschließen, was ja von Merkel sehr scharf kritisiert wurde. Und was diese 30 Organisationen in diesem Brief jetzt thematisieren, dass sie sagen, nicht die Tafeln sind zu kritisieren, sondern die Tatsache, dass die Regierung überhaupt solche Armut zulässt, dass also die Grundversorgung von Menschen mit Nahrungsmitteln eine Aufgabe des Staates ist und nicht von privaten Initiativen. Und das ist natürlich genau der Punkt. Sie machen auch das Argument, dass die Hartz-IV-Empfänger eben auch meistens zu Leuten gehören, also die zur Tafel gehen, weil sie nicht genug Nahrungsmittel haben für sich selbst und ihre Kinder. Und dass das also ein absoluter Missstand ist, der dringend behoben werden muss, dass man die Zahlungen an all diese Menschen erhöhen muss, damit sie einen Lebensunterhalt haben. Und das ist ja ein Punkt, den wir auf unserer letzten Konferenz des Schiller-Institutes zu einem der zentralen Punkte gemacht haben und auch in der Resolution festgehalten haben, dass wir in Europa genau wie China das Ziel haben sollten, die Armut in ganz Europa bis zum Jahre 2020 zu überwinden. Weil China hat ein ganz groß angelegtes Programm, was auch auf vollen Touren schon läuft, alle Menschen in China bis 2020 aus der Armut zu befreien. China hat jetzt alle Experten und Vertreter in die Regionen geschickt, wo die Menschen arm sind. Zum Teil bietet man ihnen an, in andere Regionen umzusiedeln. Zum Teil wird E-Commerce, also elektronischer Handel, angeboten, damit sie ihre landwirtschaftlichen Produkte besser vermarkten können. Es werden also groß angelegte Programme gemacht der Industrialisierung, der Infrastrukturentwicklung in diese Region. Und also ich bin absolut optimistisch und zuversichtlich, dass China das schaffen wird, weil die haben es geschafft, 700 Millionen Menschen aus der Armut zu befreien. Und wenn jetzt das Ziel ist, dann werden die genau das schaffen mit derselben Effizienz, mit der sie jetzt eben Transrapid-Züge auf den verschiedenen Ebenen bauen. Es ist absolut ein Skandal, dass in Europa 90 Millionen Arme sind. Das ist also mehr als doppelt so viel wie in China. Und es bisher von der EU schon mal gar nicht, aber auch nicht von den nationalen Regierungen, realistische, ernst gemeinte oder überhaupt eine definierte Programme gäbe, die Armut hier bei uns auch zu überwinden. Aber Armut ist eine der größten Menschenrechtsverletzungen, die es gibt. Weil wenn die Menschen nicht mehr genügend Geld haben, um wohnen zu können und medizinische Versorgung zu haben und überhaupt am sozialen Leben teilnehmen zu können, dann ist das eben einfach undemokratisch, um es mal milde auszudrücken. Also ich kann das nur unterstützen. Die Resolution, die wir bei dem Schiller-Institut bei der Konferenz verabschiedet haben, die ist auf dem Internet vorhanden. Ich bitte Sie alle, dass Sie mithelfen, diese Resolution zu verbreiten und der Weg, wie die Armut überwunden werden könnte, vor allen Dingen für die 40% von Menschen, die in den letzten 20 Jahren erhebliche Einkommenseinbußen erlebt haben, wäre natürlich, wenn Deutschland und die anderen europäischen Staaten mit der Seidenstraße kooperieren. Also ich bin wirklich der Meinung, diese rückwärtsgewandte Geopolitik, die muss wirklich über Bord geworfen werden. Wir müssen auf die Vorschläge Chinas eingehen, bei einer Win-Win-Kooperation zu kooperieren. Und wir hätten massenhaft zu tun. Wir müssten Südeuropa wieder wirtschaftlich in Schwung bringen. Durch die Austeritätspolitik der Troika ist zum Beispiel das Wirtschaftsvolumen von Ländern wie Griechenland und Italien um ein Drittel geschrumpft. Also das ist das Resultat der EU-Politik und nicht etwa Überwindung der Armut. Dass es uns oder vielen Menschen in Deutschland noch relativ gut geht, ist kein Argument dafür, dass es Europa gut geht. Und ich denke mal, dass wir wirklich jetzt diese Kampagne, dass Deutschland als wichtiges Land im Zentrum Europas mit der neuen Seidenstraße kooperieren soll, dass China absolut nicht so ist, wie das von den Medien in absoluter Gleichschaltung dargestellt wird oder auch von bestimmten Thinktanks wie Merix zum Beispiel, sondern dass China wirklich ein extrem erfolgreiches Wirtschaftsmodell entwickelt hat, dass sie 90% in ihrem Handeln konfuzianisch sind, also auf Harmonie und Entwicklung aller ausgerichtet. Und das ist natürlich etwas, was die Menschen hier in Deutschland einfach nicht wissen können, weil es weder von den Politikern noch von den Medien erzählt wird, sondern das können sie eigentlich nur bei uns erfahren. Und wenn Sie dazu noch Fragen haben, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Also ich bin absolut bereit, das bis zum letzten Argument durchzudiskutieren und Ihnen auch die Informationen darüber zu geben, die Sie nur bei uns bekommen können. Und dann helfen Sie uns, dieses Programm zu verwirklichen. Dann geht es uns allen besser, jetzt und in der Zukunft.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Helga. Vielen, vielen Dank an die Zuschauer und Zuhörer. Nehmen Sie den Aufruf einfach direkt so, wie er war. Und damit wünsche ich allen eine schöne Woche und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Vielen Dank, Helga. Tschüss.
Tschüss.